Einen guten Morgen heute am 29. Dezember 2019. Zwei Tage noch, dann ist es schon wieder rum. Hatten wir vorhin schon gehört. Wir haben ein langes und ein volles Jahr hinter uns, jeder von uns, glaube ich. Jeder von uns hat auch Veränderungen erlebt. Persönlich, familiär, beruflich und vielleicht auch geistlich. Manches hat sich vielleicht verändert. Manches davon war eher schön und anderes eher schwer. Wie sah euer Jahr 2019 aus? Eher überschäumende Freude, so wie das jetzt gleich? Na, er will jetzt nicht gerade. Schau. Da! Ein großes Highlight für viele gewesen. Oder war es eher ein Jahr, wo ihr am Boden zerstört wart? Oder war es der übliche normale Wahnsinn im Büro oder zu Hause? Die letzten beiden Bilder gibt es auch als männliche Version, keine Sorge. Ihr selber wisst, was in eurem persönlichen 2019 alles los war. Und es war so die ganze Bandbreite. Erfolge, Anerkennung, Frustration und Niederlagen, Verzweiflung, harte Arbeit, Krankheit, Erschöpfung, vielleicht manchmal Verzweiflung, ja. Und oder Gottes Licht, das in euer Leben hineingebrochen ist, seine liebende Stimme, die euch was zugesprochen hat und auf einmal die Tür aus der Sackgasse, die irgendwie vorher gar nicht da war. Manchmal liegen diese schönen und diese schweren Erfahrungen sehr nah beieinander. Wie hat sich das gehört für ein Ende eines Jahres? Ein Rückblick hat mehrere Seiten. Auch als Gemeinde haben wir ganz viel erlebt. Ihr erinnert euch bestimmt an manches. Anfang des Jahres hatten wir das Gebetsseminar. Dann haben wir gemeinsam eine neue Stelle geschaffen für eine hauptamtliche Mitarbeiterin für Erwachsene- und Kinderarbeit. Und Janina Koch hat sie dann besetzt. Reinhard Grün hat als Gemeindeleiter aufgehört und zwei neue sind gekommen. Einer davon bin ich. Wir hatten Wechsel in den Diakonaten. Weitere Highlights waren die Gemeindefreizeit in Rehe mit Martin Buchsteiner, die Jetzt-Konferenz im September. Der Start der Weitwinkel-Gottesdienste ist eine ganz große Sache oder die Next-Steps-Aktion nach den Gottesdiensten für neue Besucher. Und unsere Seminarwoche im November. Predigtreihen, die toll waren, wunderbare Taufgottesdienste mit bewegenden Zeugnissen, eine Geschichte, eine Reihe von Geburten und Kindersegnungen und Gemeindeaufnahmen. Kurz, wir sind zahlenmäßig und vom Angebot weiter gewachsen. Der Gottesdienst und die Kindergruppen sind voll, manchmal bis zum Anschlag. Und ich fange gar nicht erst an zu erzählen, was in unseren Dienstgruppen so alles an tollen Aktionen laufen. Toll. Vielleicht aber hast du persönlich nicht nur gute Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht, hast vielleicht nicht die Wertschätzung bekommen, den Trost oder die Annahme, die du gebraucht oder gewollt hättest. Und du hast vielleicht nicht die Anerkennung bekommen für das viele Engagement, das Herzblut, die Kraft, die du hineingibst jede Woche hier. Wenn das so gewesen sein sollte, dann vergib uns bitte dafür. Und manche von euch haben auch mit Krankheit zu tun gehabt, mit Schmerzen, mit Aussicht, nie mehr ganz gesund zu werden, aufreibender Arbeit in der Pflege von Angehörigen oder persönlichen Verlusten. Oder als Christen manchmal auch mit der Not, mit irgendwelchen persönlichen Schwächen nicht fertig zu werden, die uns und unser Umfeld belasten. Und draußen, um uns herum, ein kurzer, einer von vielen möglichen Jahresrückblicken.
Januar 2019. Massenproteste in Venezuela gegen Präsident Maduro und die katastrophale Versorgungslage stürzen das Land ins Chaos, das bis zum Jahresende anhalten wird. Februar 2019. Erst die USA und dann Russland kündigen den INF-Vertrag, mit dem die beiden Länder die Vernichtung ihrer Arsenale an nuklearen Mittelstreckenwaffen vereinbart hatten. Iran und später Nordkorea melden erfolgreiche Tests von Raketen für Nuklearwaffen. März 2019. Zum zweiten Mal ist eine neue Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. Zusammen kamen damit ca. 350 Menschen ums Leben. Als Ursache gilt eine Programmierung der automatischen Steuerung, über die der Hersteller nicht ausreichend informiert hat. April 2019. Die Kathedrale Notre-Dame in Paris wird durch einen Brand teilweise zerstört. Mai 2019. Premierministerin Theresa May ist nach Monaten endgültig mit dem Versuch gescheitert, im britischen Parlament den mit der EU verhandelten Austrittsvertrag durchzubringen und tritt zurück. Die Brexit-Hängepartie geht weiter. Juni 2019. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wird von einem rechtsextremen Einzeltäter ermordet. Juni bis Dezember 2019. Erneut tritt mit Andrea Nahles eine SPD-Parteivorsitzende nach internen Angriffen zurück. Die Partei sucht und findet nach Monaten zwei Nachfolger, die auf Distanz zur eigenen Mitarbeit in der Regierung gehen. Juli 2019. Die anhaltende Hitze und Trockenheit brechen den Rekord der Temperaturmessung in Deutschland. Sommer 2019. Die Flüchtlingszahlen über das Mittelmeer steigen wieder. Auf der Route zwischen Nordafrika und Spanien ertrinken zahlreiche Menschen. Italien sperrt seine Häfen für Flüchtlingsschiffe. Die Lager in Griechenland oder Bosnien sind hoffnungslos überfüllt. Es drohen schlimme Folgen für den Winter. Oktober 2019. Die USA ziehen ihre Soldaten aus der Pufferzone in Nordsyrien ab und ermöglichen damit den Einmarsch türkischer Truppen, die die Kurden in der Region bekämpfen und vertreiben. Erneut fliehen Hunderttausende. Auch hunderte IS-Kämpfer können aus bislang von den Kurden betriebenen Gefängnissen fliehen. Dezember 2019. Nach Wirbelstürmen in der Karibik und Ostasien setzen sich die extremen Wettersituationen in aller Welt fort. Während Südeuropa erneut von Überschwemmungen heimgesucht wird, sind Kalifornien und Australien mit der schlimmsten Trockenheit und den verheerendsten Bränden seit langem konfrontiert.
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Weltgeschehen, was uns täglich um die Ohren geballert wird. Die Meldungen könnte man endlos fortführen, vielleicht habt ihr die eine oder andere vermisst. Und auch in unserer Gesellschaft ist es schwierig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wird uns ganz persönlich hier klar, dass wir selbst alle mitgemacht haben und weiter mitmachen dabei, die Schöpfung Gottes zu zerstören. Und wir wissen mittlerweile nicht mehr, ob wir das noch aufhalten können. Ein gern gewähltes Fazit, was ich immer wieder gehört habe, ist, die Welt ist völlig aus den Fugen geraten, es ist ja alles ganz schrecklich. Und immer mehr Menschen haben Angst vor der Zukunft. Aus den Fugen geraten. Frage an euch, war die Welt jemals schon in den Fugen? Gab es die gute alte Zeit eigentlich wirklich? Mal ein kleiner Rückblick über die letzten 3000 Jahre. Kaum war das Volk Israel in seinem Land angekommen, hat es eine ständige Abfolge von Krisen zu bewältigen gehabt. Die Angriffe der Philister, der Zerfall des Reiches nach König Salomo, Bedrohung und schließlich auch Eroberung durch die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen und schließlich die Römer. Die Zerstörung Jerusalems, immer wieder Krieg und schließlich die Zerstreuung, also die Vertreibung der Juden aus ihrem Land. Inzwischen hat es zwar immer wieder mal ein paar Jahrzehnte Ruhe gegeben, einigermaßen normales Leben, aber das sind eigentlich immer nur Ausnahmezustände. Und alles, was mal gut anfing, ging später mal den Bach runter. Das war ja vor Jesus. Nur nach Jesus ging es auch nicht besser weiter. Das Römische Reich ging unter. Die Völkerwanderung kam, die ersten Nationalstaaten bildeten sich heraus und es war immer nur Krieg, Vertreibung, Hunger. Im Mittelalter gab es dann Kreuzzüge, Seuchen wie die Pest und schlimme Wetterkapriolen. Die Kolonialisierung ist kein Ruhmesblatt, die Industrialisierung war es nicht unbedingt. Und dann haben wir noch zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert hinter uns gebracht. Das christliche Abendland hat sich auch nicht besser geschlagen als die Zeit vorher. Meine Behauptung ist, die Welt war seit dem Sündenfall nie mehr ein sicherer Ort. Die Menschen haben sich immer wieder gegeneinander gewandt und die Zukunft war noch nie sicher. Eigentlich muss uns das ja nicht wundern. Schließlich hat Gott es nach dem Sündenfall angekündigt, dass das menschliche Zusammenleben ab dann von Härte, Unfrieden und Ausbeutung gekennzeichnet sein wird. Und Jesus hat es in seiner Rede von der Endzeit in Matthäus 24 nochmal auf den Punkt gebracht. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung, Ungerechtigkeit werden passieren und das für eine ganz lange Zeit. Jetzt könnte man ja sagen, na, wenn das so ist, dann ist ja alles wie immer. Alles easy, alles cool, kein Grund zur Besorgnis. Die Kölner würden sagen, gemäß Paragraph 3 ihres Grundgesetzes, et hätten noch immer Jod ja Jange. Aber kann uns das beruhigen? Wahrscheinlich nicht, wenn es unser eigenes Leben betrifft. Natürlich tut uns ein bisschen mehr Realismus gut, denn in den letzten Jahrzehnten hatten wir eine Zeit des Wohlstands, Abwesenheit von Krieg und Gewalt in Mitteleuropa und wir haben die Illusion bekommen, wir hätten unser Leben und die Zukunft unter Kontrolle. Mit Wissenschaft, mit Technik, mit Medizin und zur Not mit einer guten Lebensversicherung. Und jetzt stellen wir mit Erschrecken fest, wir haben die Sache, die Welt nicht im Griff. Und die Sorge und Unsicherheit wachsen gleichermaßen bei Nichtchristen und bei Christen. Zu welchen Reaktionen neigen wir Christen? Nein, Entschuldigung, wir Menschen allgemein, wir Christen vielleicht auch in solchen Situationen. Eine Auswahl. Man kann ganz passiv werden, weil es sich ja sowieso nicht lohnt, was anzufangen. Jemand anderes versinkt in Depression und Hoffnungslosigkeit. Du wählst vielleicht den Rückzug ins private Glück. Und du rufst nach dem starken Mann, der endlich mal in diesem Land auf den Tisch haut und die Sachen in Ordnung bringt. Eine schöne Variante ist auch die Drei-Affen-Lösung. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Nichts sehen wollen, nichts hören wollen und dann nichts sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist manchmal meine Variante, mit all dem umzugehen, was um mich herum so passiert. Die christliche Version des Rückzugs heißt, rein in die Kirche, Tür zu, die Welt draußen lassen und wir pflegen unser Biotop. Letzte Woche hat Sieghard gepredigt und er hat gesagt, Ihnen ist das in Ihrer Familie früher so gegangen. Sie wussten gar nicht, wie Sie mit der Welt da draußen umgehen sollten. Und was die FEG Wetzlar angeht, muss man natürlich sagen, es ist ein tolles Biotop. Was da alles passiert, da braucht man die Welt da draußen ja wirklich nicht. Es würde nie langweilig werden, auch wenn wir uns um draußen gar nicht kümmern. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass Gott so nicht denkt und er möchte, dass wir auch so nicht denken. Was hat Gott seinem Volk, seinen Leuten immer wieder gesagt? Schaut nicht hin, ignoriert es. Ist nicht wichtig? Nein, er spricht die Situation immer ganz konkret an und dann gibt er ihnen eine ganz, ganz starke, aber eine sehr befremdliche Botschaft. Guck hin und dann fürchte dich nicht. Ein Beispiel, wo das so war, das Volk Israel war schon seit bald 70 Jahren in der Gefangenschaft in Babylon. Jerusalem war zerstört, das Land war besetzt, Land Israel. Und es war unklar, ob es jemals wieder zur Heimat für die Juden werden würde und ob es überhaupt noch eine Zukunft außerhalb von Babylonien für sie geben würde. Und in diese Situation hinein spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja und sagt, ich habe dich nicht vergessen, ich bringe dich wieder nach Hause, meine Vorbereitungen laufen schon. Die Worte Gottes dazu in Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Um es klar zu sagen, Gott sagt nicht, fürchte dich nicht, schau einfach nicht hin, ist nicht so schlimm. Fürchte dich nicht, denn alles weit weg wird dich nicht betreffen. Nein, unser Gott sagt im Grunde wirklich, schau ganz genau hin und dann fürchte dich trotzdem nicht. Aber wie meint das Gott, wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann konkret, wenn ich hinschaue und sehe, was los ist? Eine Vorbemerkung, bevor ich da näher darauf eingehe, ist ganz wichtig. Die Botschaft, fürchte dich nicht oder fürchte euch nicht, ist über 100 Mal in der Bibel von Gott ausgesprochen worden. An sein Volk Israel, an einzelne Menschen, an die Jünger im Neuen Testament. Da muss man wohl realistisch sein. Wenn Gott das so häufig sagt, dann haben sich die Jünger oder die Propheten oder das Volk gefürchtet, weil es wohl Grund zum Fürchten gab. Bedrohungen und Unsicherheiten. Und wenn er das zu uns sagt, dann auch, weil es äußere Anlässe für Furcht gibt. Eine weitere Vorbemerkung: In der Predigtreihe im September haben wir über Gefühle gesprochen, auch über das Thema Angst, und haben gelernt, dass Angst etwas ist, was uns Gott in unserer Grundausstattung mitgegeben hat, damit wir vorsichtig mit unserem Leben sind und keine Risiken eingehen. Und daraus ergibt sich, erschrecken und berührt zu sein von dem, was passiert, ist normal und Gott gewollt. Im Klartext, Angst bekommen, Furcht ist normal. Aber wie wir damit umgehen, was wir daraus machen, aus Angst oder Erschrecken, das ist die entscheidende Frage. Es gibt diesen Spruch, der übrigens nicht in der Bibel steht: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir in Angst leben oder wenn wir Angst haben, dann sind wir Menschen in Gefahr, leicht ins Schwimmen zu geraten. Wir verlieren gerne den Halt und wir geraten in Versuchung, das Vertrauen auf Gott oder die Aufträge, die er uns so gegeben hat, in den Wind zu schlagen und lieber auf Nummer sicher zu gehen. Gott musste bei den Israeliten und bei den Jüngern immer wieder neu das Vertrauen auf seine Liebe, seine Stärke, seine Macht und seinen Schutz neu verankern, und das muss er auch bei uns. Also, Angst bekommen ist normal. Auf Dauer von Angst bestimmt zu sein, ist es nicht. Das ist gefährlich. Und hier sagt unser Herr, lass es nicht zu. Was kann uns die Angst nehmen? Aus welchem Grund sollen wir uns denn nicht fürchten? Ist ja leicht gesagt. Wenn Gott im Alten oder im Neuen Testament sagt, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht, dann ist das genau wie in dem Text, den wir eben gelesen haben, meist verbunden mit einer ganz konkreten Begründung. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn. Und dann gibt er uns einen Grund. Wenn ich den Text von eben nochmal einblende aus Jesaja, dann seht ihr das nochmal. Nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Gott gibt uns immer wieder einen handfesten Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen. Fürchte dich nicht, denn ich bin. Ich bin bei dir zum Beispiel, sagt er. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Er sagt, ich fürchte dich nicht, denn ich habe gehandelt und ich werde handeln. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich habe dich erlöst. Ich habe deine Gebete gehört. Ich helfe dir. Ich will dich erretten. Denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch. Denn ich schicke euch den Erlöser, Jesus, dessen Geburt wir gefeiert haben. Und er sagt, fürchte dich nicht, denn ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Und ihr werdet sehen, dass es dem Vater gefallen hat, euch das Reich zu geben. Es lohnt sich, das mal in einer Online-Konkordanz durchzulesen, wie häufig, fürchte dich nicht, mit dem Wort denn und einem Grund verbunden ist. Gott spricht uns zu, dass er da ist und damit die Lösung für jede scheinbar ausweglose Situation. Wie kann das konkret aussehen, ist die Frage. Wie soll ich mich nicht fürchten? Was kann ich denn eigentlich tun, um mich nicht zu fürchten? Erstens sollten wir uns bewusst machen, dass Gott weiter am Werk ist. Er ist nicht tot und er ist auch nicht in Rente, sondern er führt seinen Plan zum Ziel. Und das war das Thema unserer Predigten in den letzten Wochen in dem ICON-Projekt, dass Gott schon mit der Erschaffung der Welt den Plan für ihre Erlösung fertig hatte und in Gang gesetzt hat. Und für die, die fragen, ja, wenn das so ist, wo ist denn jetzt Gott? Warum erlebe ich ihn denn nicht? Warum greift er nicht ein? Möchte ich mal die letzten 2000 Jahre geistlich angucken. Jesus hat nach seiner Auferstehung einer Handvoll Jüngern an einem kleinen See im Nahen Osten gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet, dass ich Gottes Sohn bin und die Welt erlöst habe. Das war da, schlecht zu sehen, da, am See Genezareth oder See von Galiläa. Klein, ne? Kleiner Punkt auf dieser großen Weltkarte. Was ist daraus geworden? Während der jüdische Staat unterging und die Leute, die an Jesus glaubten, sind durch das ganze Römische Reich gezogen und trotz blutiger Verfolgung kamen Menschen aus allen Religionen und allen Völkern zum Glauben, weil genau diese Jünger ihre Furcht überwunden haben und allen gesagt haben, dass Gott uns Menschen liebt und Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und mit Stand des Jahres 2010 waren 2,3 Milliarden Menschen auf der Erde, überall, die sich zum Christentum gezählt haben. Und im November hatten wir die Predigt von Thomas Schech. In seiner Missionspredigt hat er uns erzählt, dass mittlerweile 2/3 der Menschen auf der Welt im globalen Süden leben. Und dass genau da die meisten Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus, wo es Verfolgung, Unrechtsregime, Not und Unterdrückung und Armut gibt. Das widerspricht unserer Vernunft ziemlich. Wenn wir Christen uns von Angst hätten beherrschen lassen, dann wäre das Christentum gar nicht aus Galiläa rausgekommen. Dann gäbe es gar nicht mehr das Christentum. Aber wenn Menschen sich Gottes Wort "fürchte dich nicht" zu eigen machen, dann hält nichts und niemand den Glauben auf, weil sie erleben, wie Gott eingreift. Also, machen wir uns bewusst, Gott ist überall mit großer Macht am Werk und kommt seinem Ziel immer näher. Das Ziel ist, alle Menschen sollen von ihm erfahren haben und sich entweder gegen ihn entschieden haben oder ihn anbeten. Ach übrigens, Gott ist nicht ausgezogen und ausgewandert aus Wetzlar. Der ist immer noch da, nicht nur im globalen Süden unterwegs. Und er ist auch hier und führt mit dir seinen Plan zum Ziel. Der zweite wichtige Punkt, wie kann ich das konkret machen, ist mich an Gottes Handeln erinnern. Es tut gut, darüber nachzudenken, was ich mit Gott schon erlebt habe. Viele von uns haben das erleben dürfen in ihrem Leben bislang, dass Gott in Situationen eingegriffen hat und was verändert hat, obwohl das gar nicht danach aussah. Situationen, als es uns schlecht ging. Und Sie können sich daran erinnern und sagen, dann werde ich auch jetzt auf Gott vertrauen. Es gibt hier in dieser Gemeinde Mitglieder, die an schweren Krankheiten erkrankt sind, auch Krebs, deren Beziehungen zu Bruch gegangen sind, die ihre Jobs verloren haben, die andere Nöte hatten, in schwere Krisen geraten sind. Und dann habt ihr erlebt, wie Gott euch begleitet hat, getröstet hat, herausgeholt, auf neuen Grund gestellt hat. Manchmal hat es Heilungen gegeben, völlig unerwartete Heilungen, körperlich und seelisch. Es gab Menschen, die uns gestützt haben, es gab neue berufliche Möglichkeiten und so weiter. Es ist das, was Gott uns zusagt. Die, die ihm vertrauen, denen wird er helfen. Auf die eine oder andere Weise. Der dritte Punkt, der wichtig ist, sich an Gott zu wenden. Die Bibel spricht uns ganz viel zu. Jesus sagt als erstes in diesem bekannten Vers: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Paulus hat da noch einen draufgesetzt. In Philipper 4 ein Ausschnitt: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Der Friede wird einfach passieren in uns, sagt er. Gott schenkt das. Wir können das nicht machen. Für die, denen das zu abstrakt klingt, die das noch nicht kennengelernt haben, erzähle ich euch mal was aus meinem Jahr 2019. In der ersten Jahreshälfte war es so, dass die Gemeinde mich vorgeschlagen hat und ja auch bestätigt hat als Gemeindeleiter. Das war für mich ein Riesenerlebnis. Ich habe sehr gezweifelt und brauchte eine Zeit, um zu sagen, kann das sein? Bin ich der Richtige? Bin ich dafür geeignet? Aber ich habe mich auch sehr gefreut und habe dann Ja gesagt und im Mai bin ich dann dazugestoßen in die Gemeindeleitung. Und nur ein paar Monate später, Anfang September, habe ich zu Hause völlig aus dem Nichts einen epileptischen Anfall erlitten. Und das, obwohl ich seit vielen Jahren an dieser Krankheit leide und gut auf Medikamente eingestellt bin. Es ist unerklärlich, warum. Aber die Situation war so. Aufgrund dessen darf ich jetzt ein Jahr lang kein Auto fahren, was mich beruflich wie privat etwas einschränkt, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich arbeite dummerweise nicht hier, sondern in Bad Homburg. Und ich habe gemerkt, mein Leben habe ich doch nicht so im Griff. Das war kein gutes Gefühl und es ist auch noch nicht ganz weg. Aber wenn ich dann daran gedacht habe, was da stand, erinnere dich an Gottes Handeln. Dann habe ich gemerkt, das ist nicht das erste Mal, dass ich Sachen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Das war so, als die Krankheit zum ersten Mal aufgetreten ist vor über 30 Jahren. Das war bei einer beruflichen Niederlage so und bei anderen Fällen auch. Jedes Mal hat Gott hinterher, obwohl ich am Zweifeln war, was Besseres draus gemacht, als ich das vorher gedacht hatte und als ich selber geplant hatte. Und im Gebet ist mir jetzt klar geworden, dass Gott mir jetzt etwas beibringen möchte, ihm mehr zu vertrauen als bisher und weniger zu glauben, ich hätte mein Leben im Griff. Mich nicht mehr auf meine eigene Stärke zu verlassen. Und wisst ihr was? Es schleicht sich so langsam der Friede von dem, der Friede von dem Paulus hier berichtet hat, in mein Herz hinein. Und fragt mich bitte nicht, warum. Es passiert. Corrie ten Boom hat das mal so bezeichnet. Mut ist Angst, die gebetet hat. Sich an Gott zu wenden, vertreibt die Angst und stattdessen entsteht Gewissheit und Vertrauen. Ein letzter Punkt, um es konkret werden zu lassen, sich nicht zu fürchten. Es ist nicht nur eine Sache des Kopfes und des Herzens, es ist auch eine Sache des Handelns, nämlich anders zu handeln. Nicht Rückzug in die Geborgenheit der Gemeinde, sondern wir sollen uns von seinem Geist wachrütteln lassen, in Gang setzen. Wir sollen nicht schweigen, sondern reden. Wir sollen nicht zögern, sondern handeln. Wir sollen uns nicht sorgen, sondern wir sollen uns freuen. Und um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, wir sollen nicht nach irgendeinem starken Mann oder einer starken Frau rufen in der Politik, was manche konservative Kirchenkreise diesseits und jenseits des Atlantiks in den letzten Jahren getan haben. Sondern wir sollen unser Vertrauen auf den setzen, der wirklich die Macht hat, Jesus Christus. Denn ganz ehrlich, alle anderen sind damit verglichen nur Halbstarke. Das ist die Wahrheit der Welt. Sie scheint aus den Fugen zu sein, aber bei Jesus gilt eine andere Realität. Vor und nach den Worten in Matthäus 28, mit denen er seine Jünger aussendet, geht hin in alle Welt, stehen die Worte, die für uns heute ganz zentral sind. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der letztendliche Grund, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Gottes Sohn, Jesus Christus, unser Herr, hat alles unter Kontrolle. Wir nicht, aber er. Jesus hält alle Macht im Himmel und auf Erden in seinen Händen. Und Gott hat den Sieg und sein Plan wird am Ende zum Ziel kommen und wir werden dabei sein. Wir werden teilhaben können. Und deshalb können und wollen wir seine Botschaft und seine Liebe weitergeben, auch im Jahr 2020. Denn er wird auch in 2020 alle Tage bei uns sein, bis an der Weltende. Und dann kann man wirklich fragen, wovor sollen wir uns eigentlich fürchten angesichts der unvergleichlichen Größe und Macht unseres Herrn? Amen. Amen.